So, dann nochmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute. Wir hatten das letzte Mal bereits gesprochen, ein bisschen über die Auswirkungen, die DRM haben kann auf die Zahlungsbereitschaft. Daraus ergeben sich natürlich auch Konsequenzen ein wenig für die Preissetzung. Und das wird ein bisschen der erste Teil der Veranstaltung heute sein, dass wir eben darüber sprechen, wie kann sich das jetzt das Ganze auf die Preisgestaltung auswirken. Das letzte Mal hat Professor Buxmann schon diese Grafik hier erläutert. Das ist von Shapiro und Varian. Was wir hier sehen an der Grafik ist, wie sich das Shapiro und Varian zumindest so in der Theorie denken, das Ganze, wie die Auswirkungen sich gestalten. Wir haben als Ausgangssituation sozusagen als Idealfall den Fall erstmal mit DRM. In diesem Fall sieht es so aus, dass wir einfach eine Nachfragekurve haben. Wir haben keine Raubkopien und dementsprechend kann der Anbieter des Gutes hier seine Einnahmen maximieren, einfach über eine ganz normale Maximierung hier entlang der Preisabsatzfunktion. Das ist der Umsatz, der hier maximiert wird. Was ist jetzt in dem Fall, wenn wir auf DRM verzichten? Dann treten nach Shapiro und Varian zwei Effekte ein. Auf der einen Seite ist es so, dass der Wert des Gutes erhöht wird und auf der anderen Seite ist es so, dass durch die Piraterie natürlich es Leute gibt, die ihren Bedarf jetzt eben nicht mehr durch das Original decken, sondern die sich eine Kopie zulegen, das verringert wiederum den Absatz. So, und worum es jetzt gehen sollte, ist es natürlich hier ein bisschen den Trade-off zu finden. Auf der einen Seite, wie kann ich das gestalten, das DRM-System, sollte ich das liberaler gestalten oder sollte ich das restriktiv gestalten? So dass ich eben ein ideales Gleichgewicht finde zwischen diesem erhöhten Wert und dem verringerten Absatz. Dann stellt sich jetzt vielleicht erstmal die Frage, vielleicht nochmal so zur Wiederholung vom letzten Mal, wie kommt man denn überhaupt darauf, dass die Zahlungsbereitschaft erhöht wird? Also was können das für Faktoren sein, die da reinspielen, die diese Wertschätzung beim Konsumenten entsprechend erhöhen? Ja? Genau, das ist einmal die Sache, eben mehr Möglichkeiten, mehr Verwendungsmöglichkeiten, beziehungsweise umgekehrt ist es so, wir kommen ja eigentlich aus einer Welt, wenn wir jetzt gerade über Musik sprechen, wo physische Alben eigentlich ohne Einschränkung geliefert werden. Also wenn ich mir ein Album kaufe auf CD, dann habe ich da erstmal eine Vorlage quasi dieses digitalen Gutes, die in den Rechten nicht eingeschränkt ist. Es gab zwar einige Versuche, CDs mit Kopierschutz zu versehen, allerdings hat die Musikindustrie im Großen und Ganzen darauf mittlerweile wieder verzichtet. Und umgekehrt, dieser starke Widerstand, der gegen DRM jetzt auftritt, kommt natürlich daher, dass DRM diese Rechte, die man ursprünglich mal hatte, wenn man Musik gekauft hat, stark eingeschränkt hat. Ich habe jetzt eben nicht mehr die Möglichkeit, nach Belieben Kopien anzufertigen, oder es fehlen aber auch ganz andere elementare Rechte. Wenn ich eine CD gekauft habe, dann kann ich diese CD eventuell, wenn ich der Musik überdrüssig bin, bei eBay wieder weiterverkaufen. Kann ich natürlich mit einem Download eben entsprechend nicht. Also hier werden Rechte eingeschränkt. Kann es sonst noch Gründe geben, die gegen DRM sprechen aus Kundensicht? Ja?
Komplexität, Performance, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass ich ein DRM-System habe, muss ich auch irgendwie registriert sein. Also meine Informationen von mir selber muss ich preisgeben, um zu können. Das heißt, ich bin dann vielleicht nicht bereit.
Ja. Okay, das waren jetzt gleich mehrere gute Punkte. Auf der einen Seite geht es in die Richtung Bedienerfreundlichkeit. Performance war dann hier das Stichwort bei dem Windows Media DRM entsprechend, dass das Ganze eben nicht so sonderlich leistungsfähig ist. Dann hatten wir den Punkt, was war es noch gewesen? Genau, Datenschutz, Datensicherheit. Man will nicht die Informationen preisgeben und hat eben die Befürchtung über DRM, dass dort Informationen freigegeben werden. Weitere Punkte. Vielleicht so ein Hinweis, es gab mal eine schöne Presseerklärung von Musicload zum Thema DRM, wo Musicload gesagt hat, 90% der Anrufe in ihrem Callcenter für den Nutzersupport haben was mit dem Thema DRM zu tun. Was könnte denn das sein? Ja? Ich habe es Akustik nicht verstanden. Ja, das könnte sein. Genau, ist auch ein Punkt, der häufiger vorkommt. Also Probleme, Versionskonflikte oder eben auch verloren gegangene Lizenzen können ein Problem sein. Aber was kann denn noch vorkommen? Also wenn man mal so an den normalen Nutzer denkt, ja?
Dass die Songs im Autoradio oder auf
dem Brennradio ganz genau. Also Autoradio ist ein Problem, sofern die Brennrechte eben entsprechend eingeschränkt ist, aber vor allen Dingen andere MP3-Player. Also der am weitesten verbreitete MP3-Player ist ja immer noch der iPod und wenn ich mir ein Stück bei Musicload kaufe, dann funktioniert das einfach mit dem iPod nicht zusammen, schlicht und ergreifend, weil Apple ein anderes DRM einsetzt als Musicload. Apple lizenziert sein DRM-System auch nicht weiter, also selbst wenn andere Anbieter es verwenden wollten, sie dürfen es schlicht und ergreifend nicht und daraus ergeben sich natürlich Interoperabilitätsprobleme. Also wenn ich ein Stück bei Apple gekauft habe, dann läuft es eben nur auf dem iPod. Umgekehrt, wenn ich ein Stück bei Musicload gekauft habe, läuft es nicht auf dem iPod und auch die ganzen günstigen MP3-Player, die eben kein DRM unterstützen, auch die kann ich zusammen mit diesen erworbenen Stücken nicht nutzen. Und das ist natürlich eine starke Einschränkung in der Nutzung und in der Bequemlichkeit. Ich habe ein Stück gekauft, ich habe einen MP3-Player, aber ich darf es mir auf meinem MP3-Player nicht anhören. Ein schönes Beispiel, ne, das so ein Stück weit jetzt von der Musikindustrie weg ist, aber wo es genau um dieses Thema Interoperabilität ursprünglich mal ging, war der Kopierschutz bei DVDs. Die haben dort ein Kopierschutzsystem, nennt sich CSS, Content Scrambling System. Ist ein relativ einfach gehaltener Kopierschutz, also mit schwachem Schlüssel. Das war damals eine Auflage von USA, weil die keine starke Kryptographie in dort vertriebenen Produkten erlauben. Also ist ein schwacher Schutz, aber dennoch ist es ein Schutz, der in jedem DVD-Player entsprechend eingebaut ist. Gab es da eine leichte Problematik. Windows hat es problemlos unterstützt, das CSS, wenn da ein DVD-Player drin war entsprechend. Aber es gab zum Beispiel keine DVD-Player-Software unter Linux. Man hat einfach Linux-Nutzer sozusagen ausgeschlossen, weil man das Ganze nicht an die Open-Source-Community rausgeben wollte. Also die waren von der Nutzung de facto ausgeschlossen. Und deswegen hat eine norwegische Hackergruppe sich dann dran gemacht, erstmal nur mit dem Ziel, DVD-Filmer eben entsprechend auch unter dem Linux-System abspielen zu können, haben sie einen Crack geschrieben, der eben dieses CSS, DCSS, DCSS hieß dann eben entsprechend das Programm, das das Ganze umgeht. Was sie sich damit eingehandelt haben, war eine Klage von der Filmindustrie, genauer gesagt DVD-Forum, das war so das Industriekonsortium, ist es immer noch, das eben diesen DVD-Standard verbreitet hat. Und man hat diese Hacker verklagt, das war noch vor Zeiten des Digital Millennium Copyright Acts beziehungsweise der entsprechenden EU-Direktive. Also damals war es noch legal, Kopierschutz zu umgehen. Dennoch hat man die verklagt und die Anklage lautete damals gegen einen, ich glaube, 16-jährigen Hacker, John Johansson hieß der, die Klage lautete auf Eindringen in ein Computersystem. Ist ja logisch bei einem Hacker. Allerdings hat dann der norwegische Richter dann mal gefragt, ja, in welches Computersystem sind Sie denn eingedrungen? Antwort, in mein eigenes Computersystem, weil er hat ja nur das, was er schon in seinem Computersystem eingebaut hatte, genutzt. Dementsprechend ist diese Klage fallen gelassen worden. Es gab da auch große Unterstützung von der Harvard Law School zum Beispiel. Dort haben sich einige Leute für ihn eingesetzt, haben die gesetzliche Betreuung, die juristische Betreuung übernommen für den jungen Mann. Und auch andere Organisationen, es gibt da zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation, auch die haben sich entsprechend eingesetzt und die sind allgemein bekannt dafür, dass sie sich einsetzen gegen DRM, weil Eine der Problematiken, die DRM nämlich noch mit sich führt, das ist vielleicht noch so der letzte Punkt, ist, was nicht mehr möglich ist, ist der sogenannte Fair Use. Also das ist so ein bisschen das, was Harvard, Stanford oder eben auch diese Electronic Frontier Foundation, die sich da in den Fall mit eingemischt haben, im Hinterkopf haben. Es gibt nämlich in jedem Urheberrecht so ein Passus, dass man für bestimmte Zwecke eben, in Deutschland ist es die Privatkopie erstellen kann, in den USA wird das eben und auch im britischen Raum als Fair Use bezeichnet, zum Beispiel hier für die Lehre. Wenn wir euch Kopien austeilen, dann machen wir das eben mit dem Recht auf Privatkopie beziehungsweise einem Fair Use Recht. Das wird natürlich durch DRM und dadurch, dass die Umgehung von DRM eine Straftat darstellt, verhindert in Zukunft. Also wir würden uns in Zukunft strafbar machen, wenn wir euch eben entsprechend hier Lernmaterialien zur Verfügung stellen, wenn wir dafür meinetwegen beim PDF erstmal den Kopierschutz rausnehmen müssen, damit wir es eben ausdrucken können. Also das ist nochmal so ein ganz großer Punkt in der Öffentlichkeit, der die Wahrnehmung von DRM beeinflusst. Vielleicht nicht unbedingt maßgebend beim Otto-Normal-User, der sich über Fair Use jetzt weniger Gedanken macht, aber dennoch ist es einer der Punkte, warum eben diese Kampagnen so stark sind, die gegen DRM ins Feld geführt werden. So, jetzt hatten wir hier einige Fragen zum Thema DRM. Nämlich einmal die Frage, erhöht Kopierschutz den Absatz? Das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen diskutiert, das haben wir auch teilweise schon in der Übung gehabt, eben dieses Thema. Inwieweit ist denn die Piraterie tatsächlich eine Bedrohung? Vielleicht machen wir da auch nochmal so eine kurze Wiederholung. Welche Punkte denn da dafür sprechen, dass die Piraterie so eine starke Bedrohung ist und den Absatz verringert und welche Punkte dagegen sprechen würden?
Ja. Wir haben ja ganz am Anfang halt von dem Thema gesehen, dass mit dem technischen Fortschritt auch die Länder der Datenfirmen zurückgehen. Und der Plan ist natürlich dann, dass die Platte Geschwindigkeit also sich nicht mehr leisten kann, Künstler zu fördern und gute Musik zu produzieren. Und dementsprechend kommt er natürlich immer weiter, aber öffentlich billiger auch raus, das ist genau das.
Genau, also das wäre einmal die eine Argumentation, also wir haben eindeutigen Schaden. Empirische Daten zeigen das, auf der einen Seite geht die Anzahl der Breitbandanschlüsse nach oben, es geht die Anzahl der CD-Brenner und der DVD-Brenner dann später nach oben, die Anzahl der verkauften Rohlinge steigt und wir haben Umsatzrückgänge in der Musikindustrie. Es ist sehr naheliegend, da erstmal von einem Zusammenhang auszugehen. Also auf der einen Seite haben wir diesen Zusammenhang, klar, aber jetzt ist natürlich die Frage, die sich umgekehrt stellt, würde es denn was helfen, wenn wir Kopierschutz dann verwenden? Also können wir durch Einsatz von DRM, meinetwegen die Musikindustrie findet das perfekte DRM, das kaum umgangen werden kann, würde dadurch würden die Absatzzahlen wieder steigen?
Möglich wird, die Umsatzzahlen zu steigern, dann langfristig auch wieder Künstler zu fördern und eben Qualität zu produzieren.
Okay, das wäre.
Für die dann wiederum die Käufer auch gerne mal ein bisschen Geld ausgeben.
Ja. Okay, also das wäre eine Argumentationslinie, dass es ein langfristiger Prozess dann wäre und dass die Misere der Musikindustrie momentan auch eher mit den Billigprodukten, die sie vertreibt, teilweise zusammenhängt und dass man dann über einen langfristigeren Aufbau eben das Produkt in Musik wieder interessanter machen würde, indem man auch eben entsprechend interessante Künstler aufbauen würde. Gibt es da sonst noch Meinungen dazu, zu dem Thema, also kann Kopierschutz den Absatz ankurbeln, ja?
Ich denke, das Hauptproblem ist einfach, dass die Leute die Einzelrechte, die sie schon mal hatten, die mit der Musik eben zum Beispiel, wenn sie kopieren zu können, um eben im Auto zu benutzen, gleichzeitig das Stereoanlage zu Hause, also die CD, die sich doppelt kaufen müssen, dass sie eben nicht bereit sind, diese Rechte aufzugeben, weil sie eben noch im Hinterkopf haben, früher musste ich für die Musik weniger bezahlen, weil sie teuer geworden ist und ich habe noch weniger Rechte, also das ist ein großes Problem.
Ja, genau, das wäre so ein Punkt eben, das wäre nochmal auf unserer Grafik von der Folie davor, entspricht das eben diesem Effekt hier, der erhöhte Wert, das ist was ausbleibt natürlich, umgekehrt gesprochen, wenn wir Kopierschutz einsetzen. Also es ist immer die Frage, wie rum man diese Grafik liest. Wir haben die eigentlich lieber ein bisschen andersrum, nämlich die Argumentation, der Einsatz von Kopierschutz verringert die Zahlungsbereitschaft. Und das wäre das, was du sagst. Also so gesehen würde sich der Absatz dann auch nicht steigern, zumindest nicht bei gleichbleibenden Preisen, wenn man Kopierschutz einsetzt. Ja, gibt es denn sonst noch Meinungen dazu? Also wie effizient ist denn eigentlich Kopierschutz? Also ich habe ja ein bisschen über die technischen Entwicklungen gesprochen und da haben wir natürlich einen großen Punkt, Entwicklung der Breitbandanschlüsse. Kann das noch einen Einfluss haben, ja? Ja, das ist ein guter Punkt. Also irgendwo habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, das abzugreifen. Bei der Musikindustrie ist es sogar ganz extrem. Solange ich CDs kaufen kann, habe ich dort immer die Möglichkeit, das Ganze in MP3 umzuwandeln. Irgendjemand stellt es in eine Tauschbörse ein und das Zeug kann sich dort verbreiten. Also selbst wenn DRM perfekt funktioniert, irgendwo ist immer eine Schwachstelle. Das, was du ansprichst mit diesem Abgreifen vom analogen Signal, ist insofern noch ganz interessant, dass Microsoft jetzt bei Windows Vista eine Technologie eingebaut hat, die Protected Media Path heißt. Und zwar geht es da um Filme, die dann irgendwann auf Blu-ray erscheinen sollen. Und der Hintergedanke ist der, dass man das Signal komplett verschlüsselt durch den Rechner durchleitet und eben nirgendwo so eine Stelle freigibt, wo das abgegriffen werden kann. Also ich müsste schon das Ausgangssignal von meiner Grafikkarte abgreifen, um dort eben da dran zu kommen an dieses Signal. Aber bis zur Grafikkarte hin werden die Daten dort eben entsprechend komplett verschlüsselt transportiert. Also da versucht man ein bisschen dran zu arbeiten, ob das natürlich im Endeffekt effizient sein wird, ist die andere Frage. Ja?
Das Problem an der Sache mit der analogen Kopie ist mir, glaube ich, auch, dass es der normalen User nicht macht. Also selbst ich wüsste, wie es geht und wie es machen könnte, aber das wäre mir einfach unverständlich für. Also bei besonderen Sachen mache ich das. Also
Reden wir jetzt über den Videobereich oder Musikbereich? Beides. Okay.
Weil es dann so, dass man zum Beispiel bewusst das Wasserzeichen einbringen könnte und dann auch herausfinden könnte, wer das publiziert hat und dann den anderen
hat? Das ist ein sehr guter Punkt, die robusten Wasserzeichen. Da kommen wir jetzt nämlich dann auch gleich drauf, weil das ist was eine der Alternativen, die wir eben sehen zu DRM, den Einsatz von solchen Wasserzeichen. So, die Folie hier hatten wir das letzte Mal. Gehen wir doch mal auf diese weiteren Fragen nämlich ein. Also wir haben uns auch die Frage gestellt, jetzt ist ja logisch, wenn wir diese Grafik von Shapiro und Varian sehen, wie wirkt sich denn jetzt DRM auf die Zahlungsbereitschaft aus, beziehungsweise wie würde sich der Verzicht von DRM auf die Zahlungsbereitschaft auswirken? Also sehen wir da einen signifikanten Anstieg und damit eben auch einen höheren Absatz? Oder ist das eher nur so ein von Medien und von diesen Gruppen wie der Electronic Frontier Foundation hochgepushtes Thema und sieht es der Konsument überhaupt als wirklich als Belastung an? So, und da machen wir jetzt erstmal so einen kleinen Exkurs, nämlich die Frage ist die, wie können wir das denn jetzt überhaupt messen? Es geht also um die Ermittlung von Zahlungsbereitschaften. Wir hatten in den letzten Vorlesungen schon einen Teil unserer Studie, die wir da bei Spiegel Online durchgeführt haben, vorgestellt. Dort hatten wir direkt nach den Zahlungsbereitschaften gefragt. Also es war wirklich direkt die Frage an den Konsumenten, wie viel würden sie für einen aktuellen Hit bezahlen, und dann konnten die eben in den einzelnen Kategorien ihr Kreuzchen setzen. Was wir hier verwenden werden, und darauf gehe ich dann gleich ein, ist eine Alternative dazu, nämlich das Thema Conjoint-Analyse. Wir werden dann gleich sehen, warum die Conjoint-Analyse hier sinnvoll ist. Ich will noch ganz kurz so auf die Alternativen, was man hätte auch machen können, eingehen, wenn es um die Ermittlung von Zahlungsbereitschaften geht. Eine wunderbare Geschichte, wenn man es denn durchführen kann, ist, wenn Kaufdaten vorliegen, wenn ich mir den Konsumgüterbereich beispielsweise anschaue, dort haben wir in jedem Supermarkt Scannerkassen und können eben genau festhalten, welcher Kunde welches Produkt zu welchem Preis gekauft hat. Und wenn ich dort Preisexperimente durchführen will, wenn ich zum Beispiel sehen will, wie verhält sich der Preis von Mehl zur Zahlung, wie ist die Zahlungsbereitschaft für Mehl oder wie ist da die Preissensitivität, dann nehme ich mir einfach einen Laden, setze dort mal den Preis um 5 Cent nach oben und kann das eben abgleichen mit den Daten aus anderen Läden und sehe, ob jetzt von 1000 Konsumenten hier ein signifikant höherer oder niedrigerer Anteil der Leute das Mehl kauft. Also das wäre eine Variante, das ist natürlich für uns hier in diesem Bereich ein bisschen schwer durchzuführen. Man bräuchte also so die kompletten Daten von iTunes, wenn man das auf Kaufdaten basieren will. Und iTunes müsste dann auch noch Preisexperimente durchführen, also den Preis mal erhöhen oder niedriger setzen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade aus unserer Sicht als Forscher an solche Daten dann auch entsprechend dranzukommen. Eine Variante, die man dann häufig einsetzt, stattdessen, um an die Zahlungsbereitschaft zu kommen, sind so Kaufexperimente, in denen dann den Konsumenten Produkte vorgelegt wird. Jetzt hat man so allgemein das Problem, man will eine möglichst ehrliche Angabe der Zahlungsbereitschaft haben. Und wenn ich hier diese Kaufangebote mache, dann setzt man grundsätzlich auf zwei verschiedene Mechanismen, wie man an diese Zahlungsbereitschaft rankommt. Die eine Möglichkeit ist, Auktionen durchzuführen. Und da hätten wir das Beispiel Wickway-Auktion. Also ich versteigere jetzt hier ein Gut. Kurze Frage in die Runde. Weiß jemand, wie die Wickway-Auktion abläuft, was die auszeichnet? Ja, ist eine etwas unbekanntere Form der Auktion. Es ist eine sogenannte Second Price Sealed Bid Auktion. Sealed Bid ist relativ selbstverständlich. Die Gebote werden verdeckt abgegeben. Niemand hat Einsicht in die Gebote eines anderen. Nur der Auktionator hat eben entsprechend die Einsicht in die Gebote. Und das Interessante ist jetzt hier dieser Second Price Mechanismus. Second Price bedeutet, der Gewinner, der mit dem höchsten Gebot, gewinnt auch die Auktion, allerdings er bezahlt den zweithöchsten gebotenen Preis. So, hört sich erstmal seltsam an, hat allerdings einen ganz einfachen Grund, warum man sowas anwendet. Wenn wir uns jetzt mal so eine Auktion vorstellen, dann wie sehen denn da die Bietstrategien aus? Wenn ich jetzt meinetwegen ein Gut ersteigern will und ja, hab da eine Zahlungsbereitschaft von 50 Euro für dieses Gut. Lassen wir es ein MP3-Player sein. Also ich selber schätze, der ist 50 Euro wert. Wie würde ich ihn jetzt bei dieser Wickway-Auktion bieten? Ich muss das zweithöchste Gebot zahlen.
So gemerkt,
ja. Genau, aber ja. Ja, problematisch ist allerdings, gut, dass du den Fall ansprichst, problematisch ist dann nämlich, wenn ich 52 geboten habe, der zweithöchste hat 51 geboten, dann habe ich gegenüber meiner Zahlungsbereitschaft meine eigentlichen 1 Euro Verlust gemacht. Und das... Ja, aber du merkst von der Argumentation her, also nach oben bieten ist nicht sinnvoll, du näherst dich dann immer weiter deiner eigentlichen Zahlungsbereitschaft an. Klar kann man als risikoaverses Individuum oder als risikofreudiges Individuum da ein bisschen drumherum bieten, aber wenn du risikoneutral bist, wirst du die Zahlungsbereitschaft bieten, ja?
Ein anderes Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Auktion habe als Anbieter, für mein Produkt, was ich anbiete, Wenn ich eine totale Summe angebe und dafür dann aber weniger zahle, dann habe ich auf jeden Fall meine Kosten gedeckt und ein bisschen von meinem Gewinn ebenfalls eingespart, aber ich kriege die Option.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber
sagen wir mal, wir haben ein einfaches Beispiel. Ich biete eine Leistung an und die kostet mich 50 Euro.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, in meiner Kalkulation habe ich eine Gewinnmarge von 5%. Dann würde ich, jetzt muss man mal überlegen, 52,5 als anbieten und sagen, das ist das, da komme ich bei 0 raus, also in meiner Kalkulation. Aber ich weiß, dass wenn ich diese Option bekomme, ich habe eine gewisse Marge bekommen, die dann darunter liegt. Also meine Kosten sind dann gedeckt und ich habe dann ein bisschen was meiner Gewinnmarge eingebracht, aber
ja, jetzt verstehe ich. Also wir sprechen hier von der anderen Sichtweise, also von der Anbieterseite bei einer Ausschreibung zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, das ist da auch legitim natürlich. Also wenn ich sage, ich will einen bestimmten Profit haben, dann beeinflusst das ja sozusagen, naja, Zahlungsbereitschaft ist es nicht, es ist eher weniger Willingness to pay, sondern Willingness to accept heißt es dann in der Literatur. Ja, aber da kann ich sowas natürlich mit einberechnen, klar. Das ist dann auch ganz sinnvoll. Aber allgemein, wenn wir hier reden, wir ja über die Messung von Zahlungsbereitschaften, da ist eben genau das Ziel von dieser BigQuery-Auktion, einen Anreiz zu bieten. Deswegen sagt man auch, das ist anreizkompatibel. Es gibt einen Anreiz, genau seine Zahlungsbereitschaft zu bieten. Und deswegen ist es hier für diese Messung eine recht angenehme Geschichte. Eine Alternative dazu sind die sogenannten Lotterien. Die sind von der Grundidee relativ ähnlich. Da gibt es das sogenannte BDM-Verfahren. Das steht für Becker, de Groot und Marschak hieß der andere Mann. Die haben dieses Verfahren irgendwann in den 60er Jahren mal vorgeschlagen. Hier wird erstmal beim Konsumenten direkt nach seiner Zahlungsbereitschaft gefragt. Und diese Lotterie ist jetzt sozusagen das Sicherheitskriterium, das man da noch mit reinnimmt. Es ist nämlich so, sobald der Preis, der wird dann zufällig gezogen aus irgendeiner Verteilung. Also es wird dann ein Preis zwischen 1 und 1000 gezogen. Und wenn der Preis jetzt oberhalb seiner Zahlungsbereitschaft liegt, dann muss er nicht kaufen. Und sobald der Preis niedriger ist als seine Zahlungsbereitschaft, hat er einen Kaufzwang. Und hier gilt dann natürlich wieder dasselbe. Wenn er diesen Kaufzwang hat, sollte er idealerweise auch genau seine Zahlungsbereitschaft bei der direkten Befragung angeben, um eben entsprechend keinen Verlust da zu machen. Also das ist sehr ähnlich vom Prinzip her, nur dass ich eben das auch mit einer Einzelperson durchführen kann und eben nicht diesen Auktionsmechanismus dahinter brauche. So, sind natürlich alles so ein bisschen Sachen, die etwas schwierig durchzuführen sind. Die sind zwar von der Idee her recht nett, solche Experimente. Allerdings, wie will man das in der Praxis gestalten, das Ganze? Insbesondere, wenn man viele Daten haben will und gerade wenn wir über so ein Gut reden, eben wie hier und die Musik, dann wollen wir eigentlich schon eine große Stichprobe haben. Und wir haben hier Stichprobengrößen dann gehabt. In der einen Untersuchung waren es 1500, in der anderen Untersuchung, die wir hier jetzt vorstellen, sind 683 verwertbare Fragebögen dann, die wirklich eingeflossen sind in die Zahlungsbereitschaften. Dafür so ein Kaufexperiment durchzuführen, wäre natürlich sehr aufwendig. Also haben wir uns entschieden, die Conjoint-Analyse zu verwenden. Und was wir jetzt auch sehen werden, das ist also, was man damit machen kann mit der Conjoint-Analyse. Deswegen haben wir es auch eingesetzt, ist, wir können nicht nur im Gegensatz zur direkten Preisbefragung ein Produkt bewerten lassen, sondern wir können die Präferenzen auch für unterschiedliche Produktgestaltungen messen. Also ist das ein Download mit oder ohne DRM und auch welche Klangqualität hat dieser Download etc. Also das kann hier entsprechend mit einfließen. Da vielleicht dann nochmal ein kurzer Hinweis auf die Übung. Wir hatten ja das letzte Mal in der Übung das Thema Versioning recht ausführlich gehabt. Da ist das natürlich auch sehr interessant, weil ich gleich für unterschiedliche Versionen die Zahlungsbereitschaften abfragen kann. Also da ging es ja eben darum, Eigenschaften zu finden, die die Zahlungsbereitschaft stark beeinflussen und danach eben entsprechend meine Versionierung durchzuführen. Das hier ist eine Methodik, mit deren Hilfe man das angehen kann. So, wie sieht denn jetzt so eine Conjoint-Analyse aus? Allgemein ist es ein Verfahren, auf Basis empirisch erhobener Werte. Wir machen also eine Umfrage, um den Beitrag einzelner Produktkomponenten zum Gesamtnutzen zu ermitteln. Also was es ist, ist eigentlich eine Nutzenmessung, und die Grundidee, die dahinter steckt, ist, der Nutzen für ein Produkt, beispielsweise für ein Auto, setzt sich aus seinen Einzelteilen zusammen. Das ist so ein bisschen auf der einen Seite eine Einschränkung, aber auf der anderen Seite ermöglicht das erst die Methodik, dass man wirklich sagt, der Gesamtnutzen eines Produktes setzt sich aus seinen einzelnen Eigenschaften zusammen. Also beim Auto, hier unten haben wir dann das Beispiel, aus sowas wie die Marke hat einen Einfluss auf den wahrgenommenen Nutzen beim Konsumenten. Natürlich die Motorisierung, natürlich eben auch sowas wie der Preis. Was man jetzt macht, ist, man setzt aus diesen unterschiedlichen Eigenschaften und Ausprägungen der Eigenschaften einzelne sogenannte Stimuli zusammen. Das sind sozusagen Produktbeschreibungen, also ein Auto in Farbe Rot von der Marke Skoda mit einer gewissen Motorisierung zu einem bestimmten Preis, und das legt man jetzt den Konsumenten vor. Also aus allen möglichen Merkmalen, die es eben gibt, und aus diesen Ausprägungen werden jetzt hier komplett alle möglichen Stimuli generiert. Diese Stimuli werden in der Grundmethodik den Konsumenten einfach vorgelegt, und er soll dann ein Ranking bestimmen, welches Produkt gefällt dir jetzt am besten, welches weniger gut, oder man lässt ein Weighting durchführen, also dass die jeden einzelnen Stimulus auf einer bestimmten Skala bewerten, von 1 bis 10 meinetwegen. Und was man dann auf Basis von diesen Daten, die man dort erhoben hat, machen kann, ist eine Regressionsanalyse durchführen. Und mit dieser Regressionsanalyse erhält man dann die Nutzenbeiträge der einzelnen Produktkomponenten, also der einzelnen Produktmerkmale und deren Ausprägung. Also für jeden einzelne Ausprägung, ich weiß genau, was ist dem Konsumenten die Farbe Rot bei einem Auto wert. Hier sehen wir auch eine Einschränkung, das ist das, was ich sage, dass es ein bisschen einschränkend ist, additiv. Es wird zum Beispiel nicht unterschieden, ob es ein roter Ferrari ist oder ein roter Fiat 500. Also Farbe Rot hat in beiden Fällen denselben Nutzen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen bei der Gestaltung von so einer Conjoint-Analyse, dass man auch wirklich Ausprägungen und Eigenschaften wählt, die sozusagen zusammenpassen, beziehungsweise die eben genau nicht zusammenpassen, die keine Abhängigkeiten untereinander haben. Also Rot könnte eben entsprechend beim Ferrari einen höheren Nutzen hervorheben als bei einer anderen Automarke. Dementsprechend wäre das ein bisschen schwierig dann in der Durchführung. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen problematisch, wenn ich mir jetzt ein Produkt vorstelle mit drei Eigenschaften, was ja jetzt wirklich nicht viel ist, und habe da vier Ausprägungen, dann bin ich hier schon bei 12 Stimuli, die ich dem Probanden vorlegen muss und diese in eine Reihenfolge bringen müssen. Je größer das Ganze wird, je mehr Eigenschaften und Ausprägungen ich habe, umso aufwendiger wird es. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass hier die Konsumenten bei der Befragung ganz schön beansprucht werden und dann irgendwann auch einfach keine Lust mehr drüber haben und man natürlich keine validen Ergebnisse mehr erhält. Ursprünglich hat man das Problem dann dadurch das sogenannte orthogonale Design gelöst. Da brauche ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das ist nur so eine Methodik, mit deren Hilfe man die Stimuli auf eine bestimmte kleinere Anzahl reduzieren kann. Und wenn ich dann ursprünglich 12 Stimuli habe, brauche ich den Konsumenten dann nur noch 5 oder 6 vorlegen, um eben entsprechend eine valide Aussage treffen zu können. Das ist eine Variante, ist allerdings immer noch ein bisschen problembehaftet, die ganze Methode dann trotz allem, und deswegen hat man das ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar unterscheidet man so im Groben in 2 Standardverfahren, die es da gibt. Zum einen die adaptive Conjoint-Analyse, das ist auch das, was wir hier eingesetzt haben, und zum anderen die sogenannte Choice-Based Conjoint-Analyse. Grundidee bei beiden Verfahren ist so ein bisschen, dass man das Ganze auch computergestützt durchführen kann, wobei das bei der Choice-Based auch im Papierfragebogen funktionieren kann. Die adaptive Conjoint-Analyse funktioniert allerdings nur computergestützt. Da wir eine Webumfrage gemacht haben, war das natürlich auf der anderen Seite kein Problem. Die Idee dabei ist die, ich lege den Konsumenten jetzt nicht mehr hier komplette Stimuli vor, sondern ich lege ihnen so ein Part-Profile vor. Wir haben auf der einen Seite Full-Profile-Methoden, wo komplette Stimuli mit allen Eigenschaften drauf vorgelegt werden, und wir haben auf der anderen Seite Methoden, wo nur ein Teil vorgelegt wird. So, und dann gibt's eine Anzahl von Fragen, die sind dann in mehrere Phasen aufgeteilt. Insgesamt kann es da bis zu 5 Befragungsphasen geben. Und die Phasen sehen dann zum Beispiel so aus, das ist eine Phase, die eigentlich immer vorhanden ist, dass ich erstmal nach der Merkmalswichtigkeit frage, also worauf achten Sie beim Kauf eines Autos besonders, auf die Motorisierung, auf den Preis, also wie wichtig ist Ihnen diese, sind Ihnen diese einzelnen Eigenschaften. Und danach geht das Ganze über in so eine Vergleichsphase. Ich bekomme immer 2 Ausprägung, 2 Produkte vorgelegt und muss dann entscheiden, welches dieser Produkte mir besser gefällt. Das kann man dann noch auf einer Skala abstufen entsprechend. Und der Rechner merkt sich eben diese Angaben, die Regressionsanalyse läuft da schon im Hintergrund und passt das Interview entsprechend an die vorherigen Angaben und kann somit dann im Laufe des Interviews gezieltere Fragen stellen, um eben diese Nutzeninformationen besser auszubalancieren. Also das ist das, was wir hier verwendet haben. Alternative dazu wäre die sogenannte Choice-Based Conjoint. Das ist ein Full-Profile-Verfahren, habe also hier eine komplette Liste von Eigenschaften vorliegen. Hier geht man so vor, dass man dem Befragten einzelne Produkte vorlegt und er soll eins dieser Produkte auswählen, das ihm am besten gefällt. Das macht man dann auch in mehreren Phasen. Problem dabei, das ganze Interview kann erstens sehr lange dauern, weil ich natürlich aus so einer Entscheidung, welches Produkt gefällt dir am besten, relativ wenig Informationen rausziehen kann. Also das ist ein Nachteil, den man dabei hat. Und der andere Nachteil ist der, im Allgemeinen ist es nicht möglich, Daten auf individueller Ebene zu schätzen. Also die Daten werden dann so ausgewertet, dass eben eine aggregierte Betrachtung rauskommt und ich erhalte dann eine Nutzenfunktion, die für alle meine Befragten gilt. Das ist natürlich für uns hier ein bisschen nachteilig, weil wir wollen Zahlungsbereitschaften messen und wir brauchen die individuellen Zahlungsbereitschaften, um dann eben so eine Preisabsatzfunktion ableiten zu können. Insofern schließt sich hier die Choice-Based ein bisschen aus. Es gibt mittlerweile aktuell ein paar Weiterentwicklungen von dem Verfahren. Die sind allerdings erst seit 2-3 Jahren wirklich von Bedeutung, mit deren Hilfe man das Ganze dann auch individuell schätzen kann. Dennoch, wir haben uns jetzt erstmal für diese Adaptive Conjoint entschieden. So, wie sieht es jetzt aus, die Adaptive Conjoint? Was haben wir da reingenommen? Also wir brauchen Attribute und Ausprägung. Als Attribute haben wir uns für drei Attribute entschieden. Einmal, wir messen die Soundqualität. Dann natürlich das Thema, auf das wir eigentlich hinaus wollen, DRM-Schutz. Und wir haben natürlich dann drin, weil wir ja die Zahlungsbereitschaft ableiten wollen, den Preis, die Bedeutung des Preises. So, aus diesen einzelnen Attributen setzt sich dann eben entsprechend diese additive Nutzenfunktion, so sieht die dann aus, kann man auch anders schreiben von der Notation her, aber so verwenden wir das erstmal. Der Nutzen eines Produktes, das ist das Ergebnis dann der Regressionsanalyse, das ich für jeden Konsumenten habe, setzt sich eben zusammen aus einer gewissen Soundqualität. Also wir haben hier eine mittlere Soundqualität von 192 kbs aus dem DRM, vollständig DRM geschützt, und eben aus dem Preis, das sind so die einzelnen Sachen, die Konsumenten vorgelegt bekommen haben, 1,49. Da bekomme ich dann jetzt einen Nutzenwert raus. Also das ist das Ergebnis meiner Conjoint-Analyse, dieser Nutzenwert eben für diese eine Produktkonfiguration, der ist dann meinetwegen 1,47. Also die können im Bereich von so, naja, in unserem Fall liegen sie so zwischen -3 im schlechtesten Fall und +3 im besten Fall, die Nutzenwerte. So, was vielleicht noch ein Wort hier dann zu diesen Ausprägungen beim DRM-Schutz. Da ist jetzt nämlich dieses Thema Wasserzeichen als Alternative ganz wichtig. Das wurde hier eben schon mal angesprochen. Das haben wir mit untersucht. Die Idee dabei ist die, man fügt eben anstelle des DRM-Schutzes in so ein MP3-File ein robustes Wasserzeichen ein. Robustes Wasserzeichen bedeutet, das muss möglichst bei allen möglichen Operationen, die man damit durchführen kann, erhalten bleiben. Auf der einen Seite ist das ganz schön für den Konsumenten in der Hinsicht, er hat keine Nutzeneinschränkungen durch das DRM mehr. Er hat einen MP3-File, kann das überall abspielen, es gibt keine Interoperabilitätsprobleme, er kann für sich selber Kopien erstellen, alles kein Problem. Auf der anderen Seite ist es für die Musikindustrie eine ganz schöne Sache, weil wenn das Ding jetzt in der Tauschbörse auftaucht, dann kann man in diesem Wasserzeichen Nutzerinformationen speichern und kann eben entsprechend herausfinden, wer ist dafür verantwortlich, dass das in der Tauschbörse ist, diese Datei. Also auf der einen Seite habe ich freie Verwendungsmöglichkeiten, auf der anderen Seite habe ich als Konsument natürlich eine starke Verantwortung, darauf zu achten, was mit der Musik, die ich erworben habe, dann entsprechend passiert. So, also das ist vollständiges DRM, brauche ich nichts dazu sagen, kein DRM-Schutz ist klar, einfach nur MP3-Files und das ist eben so eine Zwischenlösung, die wir hier mit untersucht haben. Die Frage ist jetzt, was können wir denn jetzt sagen? Wir haben jetzt hier eine Nutzenfunktion, aber was sagt uns das denn über das Kaufverhalten der Konsumenten? Also ich habe zwei Produkte, ich habe da jeweils einen Nutzenwert. Ein Produkt ist mit -1 bewertet, eins ist mit 0,5 bewertet. Was würde mir das denn sagen? Ja?
Dass die Konfiguration ist besser bewertet, auf jeden Fall von dem User vorgezogen wird.
Genau, also wenn er beide zur Auswahl hätte beim Kauf, würde er sich eben für dieses besser bewertete entscheiden. Also eigentlich eine ganz logische Geschichte. Aber was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt meinetwegen nur ein Produkt anbieten würden und das wäre vom Konsumenten mit -1 bewertet worden? Was würde uns das denn sagen? Ja?
Dass wir sehr wahrscheinlich mit anderen Produktkonfigurationen mehr Nutzer anlocken könnten.
Genau, also es ist ein unattraktives Produkt, aber umgekehrt, wenn nur das angeboten wird, heißt das natürlich noch lange nicht, dass es nicht gekauft wird. Also das ist so der Punkt. Wir können mit diesen Nutzenwerten noch nicht jetzt sagen, wird ein Produkt gekauft oder wird es nicht gekauft. Und wenn wir von Zahlungsbereitschaften reden, also maximalen Zahlungsbereitschaften, müssen wir natürlich diese Entscheidung auch mit nachvollziehen können. Wird das Produkt gekauft oder wird es nicht gekauft? Und da kommt halt jetzt wieder dieses Vergleichende mit rein. Also ich kann das vergleichen mit anderen Produkten, werden die bevorzugt. Und was wir deswegen gemacht haben in unserer Untersuchung, ist, wir haben ein sogenanntes Status Quo-Produkt eingeführt. Das ist relativ üblich bei Conjoint-Analysen, wenn man Preise untersucht, dass man sowas macht. Normalerweise nimmt man da zum Beispiel, wenn ich Bestandskunden befrage, ein Produkt, von dem ich weiß, das haben die gekauft. Ich will also den Automarkt untersuchen und ich frage mal meine BMW-Dreierkäufer, lass die ihr Produkt mitbewerten. Ich weiß, das haben sie gekauft, gehe also davon aus, dass da eine Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. Jetzt haben wir hier ein bisschen was anderes gemacht für das Status Quo-Produkt und zwar haben wir hier nochmal direkt nach einer Zahlungsbereitschaft gefragt. Wir haben hier gefragt nach dem Produkt, so wie es am Markt etabliert ist. Also dieser Download mittlerer Qualität, der mit DRM geschützt ist und der eben normalerweise für 99 Cent angeboten wird, normalerweise. Dort haben wir gefragt, was wären Sie denn bereit für einen Lieblingskünstler, das ist noch eine wichtige Einschränkung, was wären Sie bereit für einen Download Ihres Lieblingskünstlers, der mit dem DRM geschützt ist und der mittlere Klangqualität hat, was wären Sie dafür bereit, maximal auszugeben? Damit haben wir eine Zahlungsbereitschaft. Wir wissen, das ist ein Produkt, das der Konsument kaufen würde und das können wir jetzt eben entsprechend mit anderen alternativen Produktkombinationen vergleichen. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Wir können jetzt also feststellen, wie muss unser Produkt aussehen, damit er das kaufen würde, der Konsument, und er würde es eben dann kaufen, wenn es ihm einen höheren Nutzen bietet, als dieses Status Quo-Produkt, von dem wir wissen, dass er es kauft. So, das ist ein bisschen der Grundgedanke. Was jetzt natürlich noch fehlt, Bei diesem Grundgedanken ist das, wie komme ich denn jetzt tatsächlich dann hier zur Zahlungsbereitschaft? Also wo ist der Reservationspreis, der Preis, den er maximal ausgeben würde? Und dazu haben wir diese Nutzenfunktion einfach zerlegt. Das hier ist die Produktkonfiguration ohne den Preis. Der Preis wurde ja auch mit einem gewissen Nutzen bewertet. Der fließt also mit ein in die Produktkonfiguration. Und umgekehrt haben wir dieses Status Quo Produkt und auch dort haben wir eben einen entsprechenden Preis, von dem wir den Nutzen idealerweise wissen. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen was malen. So, ein Problem, das dann nämlich noch auftritt, ist folgendes. So, wenn ich hier den Preis habe und hier habe ich den Nutzen vom Preis, dann habe ich durch die Conjoint-Analyse erstmal hier nur, machen wir es mal so, einzelne Punkte. Ich habe den für 49 Cent, ich habe den für 99 Cent, ich habe hier für 1,49 Euro. Das sind die einzelnen Punkte, die hier abgefragt wurden in der Conjoint-Analyse. Und ich weiß dann jeweils auch, mit welchem Nutzen die bewertet werden. Man kann ja davon ausgehen, mit steigendem Preis fällt eben entsprechend auch der Nutzen. So, aber was ist denn jetzt, wenn er hier bei seinem Status-Quo-Produkt meinetwegen angegeben hat, er wäre dafür bereit, 77 Cent zu bezahlen? Dann ist das hier ein Wert irgendwo zwischendrin, 77 Cent. Naja, und dann ist die Frage, wo liegt denn das hier? Also welchem Nutzenwert entsprechen diese 77 Cent? Naja, und das können wir dann relativ einfach lösen. Das ist diese etwas monströs wirkende Formel, die man allerdings in jedem Formelwerk nachschlagen kann. Das ist nur lineare Interpolation. Das bedeutet, ich berechne, wie sieht die Gerade zwischen diesen beiden Punkten aus, in dem der Punkt, den wir suchen, legen müssen. Und dann kann ich eben entsprechend den Funktionswert von diesem Punkt, der auf dieser Gerade liegt, bestimmen. Das ist alles, was wir hier machen. So. Also so kommen wir eben entsprechend an die Nutzenwerte für einzelne Preise dran. Und dann stellt sich nur noch als letzte Frage, wie kommen wir jetzt an die maximale Zahlungsbereitschaft? Machen wir ganz einfach. Wir fangen an mit einem Preis von 0 und zählen dann eben entsprechend hoch, schauen beim Preis von 1 Cent, beim Preis von 2 Cent, beim Preis von 4 Cent, ist denn jeweils diese Funktion hier noch erfüllt? Und in dem Moment, wo diese Funktion nicht mehr erfüllt ist, wo also dieses neue Produkt, diese Produktkonfiguration zum bestimmten Preis einen niedrigeren Nutzen bietet als das Status Quo Produkt, wissen wir, der Konsument würde hier nicht mehr kaufen. Das ist also dann die maximale Zahlungsbereitschaft, also beziehungsweise das, was der letzte Punkt, an dem diese Bedingung größer gleich noch erfüllt ist, das ist die maximale Zahlungsbereitschaft. So, also so berechnen wir das. Ist das einigermaßen klar geworden oder gibt es dazu Fragen? Ja? Ja, das Status-Quo-Produkt setzt sich ja aus denselben Merkmalen, die auch ansonsten in der Conjoint-Analyse erfragt wurden, zusammen. Also das Status-Quo-Produkt war bei uns so angegeben dann eben entsprechend, das hat eine mittlere Klangqualität, das ist vollständig DRM geschützt und nach dem Preis, den haben wir eben entsprechend in der Produktbeschreibung nicht mehr drin gehabt. Und wir wissen aufgrund von dieser Schätzung mit der Regressionsanalyse, wie bewertet der Kunde eine mittlere Soundqualität und wie bewertet er vollständiges DRM und daher kennen wir den Nutzen. Und wir wissen, wie bewertet er einen Preis meinetwegen von 49 Cent und 99 Cent und wenn er jetzt einen Preis dazwischen angegeben hat, dann können wir den Nutzen von diesem Preis wiederum über diese lineare Interpolation ermitteln und das ist dann auf denselben Daten basiert wie eben die anderen Produktkonfigurationen auch. Ja, ja. Genau. Also man könnte auch hier eben bei diesem UIT dieses Status Quo Produkt modellieren. Macht natürlich keinen Sinn, weil dafür haben wir ja die Zahlungsbereitschaft schon, ist also ein bisschen langweilig. Aber das ist, also dieses Status-Quo-Produkt ist quasi nur eine Ausprägung von so einer beliebigen Produktkonfiguration. Es bleibt derselbe Song, ja genau. Das ist also der Fragebogen war so aufgebaut, wir haben am Anfang gesagt, stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie wollen einen Download Ihres Lieblingskünstlers kaufen. Und dann kam eben entsprechende Beschreibung dieser Attribute und dann kam die adaptive Conjoint-Analyse. Und dann haben wir nochmal gefragt, so und jetzt stellen Sie sich vor, Sie könnten den Preis selbst bestimmen eben für diesen Download, was würden Sie maximal bezahlen? Also es bezieht sich auf dasselbe Produkt, klar. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie die Ergebnisse aussehen. Wir machen das jetzt erstmal so ein bisschen auf einer aggregierten Ebene. Also die aggregierte Ebene heißt, das vielleicht noch vorneweg, wir haben insgesamt 1467 Leute diesen Fragebogen vorgelegt. Auswertbar waren davon dann 683 Fragebögen. Das hat eben zum Teil was damit zu tun, dass man dort einzelne Fragebögen nicht komplett bearbeitet sind. Zum Teil ist es allerdings auch so, dass wir hier so eine Grundbedingung haben, dass entsprechend fallende Preise, fallender Nutzen bei steigenden Preisen vorhanden sein muss. Das war nicht bei jedem Konsumenten tatsächlich der Fall. Also manche Leute haben da inkonsistent geantwortet. Man hätte das abfangen können, indem man die Adaptive Conjoint Analyse länger rausgezögert hätte, also mehr Abfragestufen da reingenommen hätte. Wäre dann allerdings so gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich noch eine erheblich höhere Abbruchquote gehabt. Insofern war das auch nicht wünschenswert. Also haben wir lieber hier gefiltert und die Daten hier, die jetzt hier präsentiert werden, basieren eben dann auf 683 Fragebögen, die auch entsprechend konsistent geantwortet haben. So, erste Frage, worauf achten denn jetzt die Konsumenten am meisten? Was ist die Wichtigkeit der einzelnen Attribute? Die Wichtigkeit der Attribute, die ergeben sich so aus dieser Spannbreite, die ich habe zwischen der höchsten und der niedrigsten Nutzenbeitrag, den das mit den einzelnen Eigenschaften haben kann. Und was wir dann relativ erstaunlich fanden ist, eigentlich rechnet man ja damit, dass der Preis den stärksten Einfluss darauf hat, welchen Nutzen man wahrnimmt und wie die Kaufentscheidung aussieht. War allerdings nicht der Fall. Der Preis ist nur das zweitwichtigste Attribut. Am wichtigsten war tatsächlich das Thema DRM-Schutz. Wir haben das auch ein bisschen gemerkt an den Zuschriften, die wir bekommen haben zur Umfrage. Da waren sehr viele Leute dabei, die sich wirklich sehr kritisch gegenüber der Musikindustrie geäußert haben. Und da war einer der Hauptkritikpunkte immer, nee, DRM-Schutz akzeptiere ich auf keinen Fall, würde ich nie kaufen. Dementsprechend passt das auch so ein bisschen zu den qualitativen Erfahrungen. So, wie sehen dann die Nutzenwerte konkret aus? Wir haben das mal hier abgetragen, das sind dann jeweils so die durchschnittlichen Nutzenwerte dieser 683 Befragten, einmal für die Soundqualität und einmal eben für das Thema DRM-Schutz. Und bei der Soundqualität sieht es so aus, wie schon gesagt, die Werte sind ein bisschen schwierig zu interpretieren, also es geht weniger darum, ob der Wert negativ ist oder positiv, sondern es geht mehr um die Abstände zwischen den Werten. Weil auch eventuell beim negativen Nutzenwert noch ein Kauf stattfinden könnte. Aber man sieht hier, dass hier ein relativ geringer Abstand, wirklich nur relativ gesehen, ein geringerer Abstand ist zwischen der mittleren und der hohen Klangqualität als zwischen der niedrigen und der mittleren Klangqualität. Das könnte, dann kann man natürlich interpretieren, ist die Frage, ob das wirklich stimmt, aber meine Interpretation wäre in dem Fall so, man merkt nicht wirklich den Unterschied von einer mittleren zu einer hohen Klangqualität. Das kommt ganz auf das Abspielgerät drauf an und die meisten Leute sind nicht so fanatische Musikaficionados, dass sie wirklich sagen, ich brauche die Top-Klangqualität. Außerdem ist es so ein bisschen eigene Marketing-Schuld der Musikindustrie. Diese mittlere Klangqualität, diese 192 Kbit, entsprechen bei den meisten Codecs eben ungefähr der Klangqualität von einer CD. Und lange Zeit hieß es, CD ist digital, das ist das perfekte Sounderlebnis. Besser kann es eigentlich nicht werden, weil es ja digital ist. Völliger Blödsinn. Platten klingen tatsächlich besser, analoge Platten auf einer guten Anlage. dennoch haben das die Konsumenten noch im Kopf, deswegen, warum sollte ich da noch eine bessere Klangqualität haben wollen? Der Rückschritt auf eine niedrigere Klangqualität, der ist hingegen spürbar, also das ist dann so der Unterschied zwischen einer CD-Wiedergabe und eben einer halbwegs guten Radioempfang. Also da merkt man schon natürlich einen Unterschied. So, also das war das Thema Klangqualität und dann haben wir natürlich auch dieses Thema DRM-Schutz. Die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Wir haben da eine große Bandbreite auf der einen Seite. Am liebsten ist es natürlich der komplette Verzicht auf DRM. DRM-Schutz selber führt zu einer ziemlich starken Abnahme des Nutzen. Also man sieht hier minus 1,481, wenn wir an die additive Nutzenfunktion denken. Das kann man noch nicht mal durch eine hohe Klangqualität wieder kompensieren, diesen DRM-Schutz. Wasserzeichen, so als Alternative, liegt genau in der Mitte, könnte also ganz interessant sein als Alternative. So, jetzt muss natürlich die Komponente Preis noch Einfluss halten. Das ist die Preise, die waren ziemlich linear angeordnet, wenn man sich das auf diesen Nutzenbetrachtungen angeschaut hat. Was wir gemacht haben ist, wir haben ähnlich zu dieser ersten Untersuchung, wo wir diese direkte Preisabfrage gemacht haben, zum Thema aktuelle Hits, worauf dann diese Maximierungsüberlegungen basiert haben und auch dieses Kooperationsmodell. Wir haben analog dazu auch wieder diese Exponentialfunktion, die man daher schon kannte, als Preisabsatzfunktion gewählt und haben dann dort eben entsprechend eine Regressionsanalyse durchgeführt. Da kann man vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen, weil das ein bisschen anders abläuft, die Regressionsanalyse, als bei dieser ersten Untersuchung. Und zwar ist hier so ein bisschen der Grundgedanke, dass so eine Preisabsatzfunktion, das ist da oben sehr verklausuliert formuliert, Durchführung mit dem Preis als unabhängige Variable und den kumulierten absoluten Häufigkeiten der Zahlungsbereitschaften, ist ein bisschen missverständlich, das Ganze. Die Grundidee dahinter ist die, wenn ich eine Preisabsatzfunktion ableiten will und das aus einzelnen Preisabsatzfunktionen, individuellen, da sieht bei jedem Konsumenten die Preisabsatzfunktion eigentlich so aus, er hat die Möglichkeit, er kauft oder er kauft nicht, 0 oder 1. Kommt daher, wir reden hier über digitale Güter, im Regelfall werde ich mir nur eine Kopie kaufen von einem digitalen Gut, ich kenne eigentlich niemanden, der sich eine CD zweimal kauft. So, und dann geht das hier bis zu einem bestimmten Preis, lassen wir das mal 49 Cent sein, bis dahin kauft der Konsument. Preisabsatzfunktion für Konsument 1. So, dann haben wir hier einen zweiten Konsumenten und der hat eine maximale Zahlungsbereitschaft, sagen wir es mal 88, 0, 1, so, also bis 88 Cent kauft er, danach kauft er nicht mehr. So, und das Ganze kann ich dann eben entsprechend zusammenführen, indem ich das aufaddiere. Das ist das Kumulieren der absoluten Häufigkeiten. Für beide Konsumenten sieht es dann so aus, jetzt muss ich mal hier hätten wir die 49 und hier hätten wir die 88. Bis zu 49 Cent würden beide kaufen. Also hätte ich hier dann 2. Schief. So, und bis 88 Cent würde eben einer kaufen. So, und damit, das machen wir mal lieber gestrichelt, kommt eben dann sowas hier raus als Preisabsatzfunktion. Das ist jetzt für zwei Konsumenten die Preisabsatzfunktion eben zusammengefasst. Wir sehen, da entsteht so eine Treppe. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich das für mehr Konsumenten noch mache, in dem Fall 683 Konsumenten, dann fängt diese Treppe irgendwo bei 683, das ist die Sättigungsmenge, fängt so an und geht irgendwo bis zum sogenannten Prohibitivpreis. Das ist der Preis, die höchste Zahlungsbereitschaft, die ein Konsument abgegeben hat. Und man kann sich vorstellen, diese Zacken gehen immer weiter zurück und wir kommen immer näher an eine Kurve ran. Die Kurve ist immer noch eine diskrete Verteilung. Problem dabei ist, als Preisabsatzfunktion schwierig zu gebrauchen, weil es nicht differenzierbar. Ich kann also relativ schwierig den optimalen Preis erstimmen. Deswegen machen wir hier eine Regressionsanalyse und legen dann eben über diese gezackte Kurve, eben eine Regressionskurve drüber, ja, die wir dann eben entsprechend mit Mitteln der Differentialrechnung auswerten können. So, die geschätzten Parameter stehen dann eben entsprechend hier unten. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht relativ viel zu sagen. Was auffällig ist, wir haben ein relativ hohes R-Quadrat, also das niedrigste ist hier eins von 0,92, also der Fit von unserer Kurve an eben diese gezackte Preisabsatzkurve ist sehr nah dran. Liegt natürlich daran, dass wir eine Menge Werte haben, die schön hintereinander gestaffelt sind, also wir bekommen hier automatisch stetig fallende Werte. Dementsprechend gibt es da ein hohes R-Quadrat. So, wie sehen jetzt Preisabsatzfunktionen aus? Haben wir hier mal abgetragen, drei Preisabsatzfunktionen für, ja?
Nochmal die Frage zu dem hohen R-Quadrat.
Ja.
Das mal interpretiert, wir haben ja auch gar nicht so viele Punkte auf der Kurve.
In dem Fall, also es sind nicht 683, weil es doch relativ viele Leute gibt, die eine ähnliche Zahlungsbereitschaft haben, also ein paar Leute, die eben 50 Cent angegeben haben. Aber diese Leute stellen quasi einen Punkt dar, der nächste Punkt ist dann alle Leute, die 51 Cent angegeben haben und somit jede Zahlungsbereitschaft, die einmal angegeben wurde, stellt einen eigenen Punkt dar. Und das ist bei der direkten Befragung, also bei diesem Produkt mit DRM und mittlerer Qualität, sind es noch relativ wenige Punkte. Bei den Sachen, die dann über diese lineare Interpolation berechnet wurden, wo wir wirklich die Zahlungsbereitschaft berechnet haben, ist die Streuung noch ein bisschen größer, weil eben diese Nutzenwerte mit einfließen. Da haben wir für fast jeden Centbetrag auch einen Wert. Das ist, weil es da für fast alles einen Konsumenten gibt. Eben entsprechend. Also haben wir da doch relativ viele Werte in dem Fall. Aber das hohe R-Quadrat kommt, lege ich mich noch auf die Schnauze hier. Das hohe R-Quadrat kommt halt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, nicht so, dass ich mich jetzt wirklich da gut auskennen würde, aber es kommt, glaube ich, auch daher, dass die Werte stetig fallend sind, automatisch, dadurch, dass das diese kumulierten Häufigkeiten sind und dementsprechend sind wir automatisch recht nah an so einer Kurve dran, weil es eben nicht vorkommen kann, dass jetzt hier nochmal ein Ausreißer nach oben ist. So, gut, also hier haben wir diese Preisabsatzfunktion nach der Regressionsanalyse für drei verschiedene Schutzgrade dargestellt und was wir sehen ist natürlich hier, für einen DRM-geschützten Download ist die Nachfrage denkbar gering. Also wir haben hier beim Preis von 99 Cent, wenn man es so grob überträgt, werden das so ungefähr 100 Käufer sein. Ich müsste jetzt in die Daten gucken, um zu sagen, wie viele es genau sind. Aber es sind auf jeden Fall relativ wenige. Wenn wir das vergleichen eben mit diesem Fall, wir verzichten auf den DRM, dort würden eben beim Preis von 99 Cent von diesen 683 Befragten knapp über 500 Leute zugreifen. Also wir sehen, dass da hier ein riesiger Unterschied ist. Dann als Alternative eben diese Watermarking-Geschichte. Hier sehen wir, das sind, mein Augenmaß ist nicht so gut heute, das sind ungefähr 400, die hier bei 99 Cent zugreifen werden. Und da sehen wir dann natürlich auch so ein bisschen, deswegen sagen wir, Watermarking kann eine interessante Alternative sein. Hier hat die Musikindustrie auf der einen Seite noch so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, aber auf der anderen Seite wird es anscheinend von Konsumenten sehr gut akzeptiert. So gesehen ist das vielleicht eine ganz gute Alternative. So, wir haben dann hier nochmal, das ist eigentlich recht ähnlich, das ist die Kurve, die wir in der Grafik davor gesehen haben, mittlere Qualität, war das ja alles davor, die drei Kurven, und das hier ist alles DRM geschützt. Und hier haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht, wie würde sich denn eine höhere Klangqualität auswirken. Und das ist eigentlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, falls die Musikindustrie bei DRM bleiben sollte, könnte es eigentlich ganz interessant sein, eben entsprechend eine höhere Klangqualität anzubieten, weil dadurch ein zusätzlicher Nutzen geschaffen wird. Und dieser zusätzliche Nutzen führt eben wenn wir bei diesem 99 Cent Fall bleiben und wenn wir bei DRM bleiben, entsprechend dazu, dass viele Leute über diesen Schwellenwert drüber rutschen, also dass sie dieses Produkt höher bewerten vom Nutzen eben entsprechend als ihr Status Quo Produkt und somit können wir hier sehr viele Käufer dazu gewinnen. Also um genau zu sein, das ist hier, sind hier die ungefähr 100 Käufer eben entsprechend bei der mittleren Qualität und hier sind wir irgendwo bei 250 Käufern. Also das ist schon eine ordentliche Steigerung, ja? Ja. 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 Ne. Genau, aber das sind sehr richtige Punkte, aber das ist genau der Grund, also man muss das im Hinterkopf behalten, das stimmt, dass es hier immer um den Lieblingskünstler geht, dass deswegen wahrscheinlich hier ein anderes Verhalten ist als bei irgendeinem x-beliebigen Künstler oder irgendeinem Chart-Hit. Ich habe ja vorhin das Ganze erzählt über die Abhängigkeiten, die man zwischen den Attributen haben kann. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast eben. Deswegen haben wir den Künstler nicht mit reingenommen. Also wir haben darüber nachgedacht, solche Sachen wie Aktualität oder den Künstler mit in die Untersuchung reinzunehmen. Dann haben wir eben beim Künstler unterschiedliche Ausprägungen wie Lieblingskünstler, ein Newcomer, dem ich hohe oder geringe Wertschätzung. Also mal abgesehen davon, dass es schwierig zu formulieren ist, die einzelnen Attributslevel. Also sowas hätte man mit reinnehmen können, dann hätten wir allerdings genau das Problem gehabt, wir hätten Abhängigkeiten gehabt eben zwischen einzelnen Sachen wie der Klangqualität, der Wahrnehmung der Klangqualität. Dann hätte es eben sein können, dass einer sagt, naja gut, jetzt habe ich hier ein Produkt, das ist irgendein Künstler, den ich ab und zu mal höre, wo ich Gelegenheitshörer bin, den kann ich auch in niedriger Soundqualität haben und das zerstört einem natürlich die komplette Conjoint-Analyse, weil man keine konsistenten Antworten mehr drin hat, sobald diese Abhängigkeiten da vorhanden sind. Aber gut, dass du den Punkt ansprichst, ja. So, dann haben wir hier zum Abschluss nochmal umsatzoptimierende Preise berechnet. Das geht analog wie bei der anderen Untersuchung auch. Wir haben eben entsprechend die Ableitung gebildet von dieser Preisabsatzfunktion. Also erst eine Umsatzfunktion, davon die erste Ableitung gleich 0 gesetzt, kommt eben entsprechend ein umsatzoptimierender Preis bei raus. Und hier sehen wir so ein bisschen die Bandbreite. Auch hier muss man wieder im Hinterkopf behalten, es geht hier um den Lieblingskünstler, deswegen sind die Preise hier ein Tick höher als in der anderen Untersuchung, wo es um den aktuellen Hit ging. Wir sehen, dass wir hier eine relativ große Bandbreite haben zwischen vollständig DRM geschützt und Keim und geringer Qualität bis hin zu kein DRM und hohe Qualität. Also von 39 Cent als optimalen Preis bis 268 ist doch eine sehr große Bandbreite. Was man vielleicht rausgreifen kann, was ein ganz interessanter Punkt ist, ist hier das Thema Wasserzeichen. Wenn wir da bei mittlerer Qualität bleiben, dann ist auch ungefähr dieser 99 Cent Preis, den wir haben, tatsächlich ein umsatzoptimierender Preis. Und was auch interessant ist, und das ist ja das, was wir auch sehen momentan bei iTunes ist, wenn wir auf DRM verzichten, dann sind die umsatzoptimierenden Preise tatsächlich noch höher als dieser 99 Cent Preis. Und das ist das, was iTunes ja machen wird in Kooperation mit EMI. Dort wird der Download, ich glaube 1,29 waren es, kosten, der DRM-freie Download. Also man geht hier eben in einen Bereich rein, wo erheblich höhere Wertschätzung bei den Nutzern vorhanden sind. Und hier, normalerweise empfehlen wir ja, die Preise zu senken. Hier könnte man sogar empfehlen, den Preis sogar noch anzuheben, eben auf diese 1,98. Wie schon gesagt, gilt allerdings nur für den Lieblingskünstler, für andere Künstler müsste man eben entsprechend nochmal Untersuchungen machen und die Preisabsatzfunktion testen. Das wäre eigentlich eine interessante Aufgabe mal. So. Ja, genau. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache. Also gerade bei sowas als Geschenk könnte ich mir vorstellen, dass ganz andere Zahlungsbereitschaften rauskommen, ja. Ja klar, das ist statische Preissetzung, die ist meistens kurzfristig orientiert, weil eben so dynamische Effekte nicht mit berücksichtigt sind. Dennoch ist jetzt natürlich die Frage, also das wäre die klassische Argumentation der Musikindustrie, wir töten die Nachfrage eben entsprechend dadurch, dass die Leute Raubkopien wahrnehmen. Die Frage ist nur, die Leute, die Raubkopien anfertigen, nehmen die Raubkopien deswegen, weil ihnen der Preis zu teuer ist? Also haben die eine Zahlungsbereitschaft oder haben die überhaupt keine Zahlungsbereitschaft mehr? Das ist ein Effekt, den du ganz schwer nur messen kannst und berücksichtigen kannst. Ja. Genau. Das Interessante daran ist, dass sich da an genau dieser Fragestellung auch schon zig Wissenschaftler wirklich die Zähne ausgebissen haben. Also es gibt da in der Übung haben wir, glaube ich, eine Menge von den Papers vorgestellt. Da gibt es Untersuchungen von Libowitz heißt er und Oberholzer Strumpf und Peitz und Wellbröck und so weiter, und jeder kommt zu anderen Ergebnissen. Peitz und Wellbröck sind sogar so weit gegangen, die kommen in zwei unterschiedlichen Untersuchungen, die sie beide selbst durchgeführt haben, zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie sich jetzt die Piraterie auswirkt. Also umgekehrt kann man nämlich von diesem Sampling-Effekt, da hatten wir es auch letztes Mal davon, der Sampling-Effekt ist auch eine ganz interessante Sache, der würde nämlich sogar dafür sprechen, dass Raubkopien den Absatz sogar erhöhen. Einfach deswegen, wir sprechen hier von Erfahrungsgütern, für ein Erfahrungsgut habe ich so lange keine Zahlungsbereitschaft, wie ich dieses Erfahrungsgut nicht einschätzen kann. Um es einschätzen zu können, muss ich es gehört haben. Und das wäre eben genau der Sampling-Effekt. Ich lade mir erstmal das Album von einem Künstler runter, höre mir das an und stelle dann fest, ist nicht so mein Ding, würde ich jetzt nicht viel Geld für ausgeben. Oder ich stelle fest, das ist genau die Musik, die mir gefällt, das ist sowas Schönes, habe ich seit Jahren nicht mehr gehört, die CD kaufe ich mir unbedingt. In die Richtung kann es natürlich auch gehen. Also hier wird erst die Zahlungsbereitschaft gebildet durch die Kopien. Und so gesehen ist es ein bisschen schwierig, da wirklich eine Richtung festzustellen. Also wie schon gesagt, die Untersuchungen widersprechen sich alle. Ja? Eigentlich ist es eher umgekehrt. Das wäre, wenn man diesen Effekt, den verringerten Absatz, korrekt abbilden will. Wir haben das in einem unserer Paper drin, haben uns allerdings für die Vorlesung lieber für die Variante hier entschlossen, weil die eigentlich besser nachzuvollziehen ist. Aber wenn man sich das so anschaut, das hier ist die Preisabsatzfunktion und das ist der Fall mit DRM, das ist das, was ich jetzt hier habe, dann habe ich hier auf der einen Seite eben, wie rum ich das zeichne, hier ist es als Preis-Mengen-Verhältnis gemacht, man kann es allerdings auch hier Richtung Preis machen und hier die Menge. Was jetzt passieren würde, das hier ist der Fall mit DRM, ich verzichte auf DRM, ist folgendes. Auf der einen Seite erhöht sich die Zahlungsbereitschaft bei den Konsumenten. Dieser Preis hier, der wird Prohibitivpreis genannt, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, das ist die allerhöchste Zahlungsbereitschaft, die ein einzelner Konsument haben kann. Dieser Prohibitivpreis, der wird sich eben weiter verschieben auf der Kurve, der war vorher hier, ja, so, und dann machen wir es mal als P', der verschiebt sich hierhin. Und was dann gleichzeitig passiert, ist eben entsprechend, es gibt Leute, die ihren Bedarf nicht mehr über diesen legalen Weg decken, sondern eben zur Raubkopie greifen. Und da würde man eben entsprechend sagen, dass hier oben dieser Punkt, das ist die maximale Absatzmenge, das ist die Sättigungsmenge. So viel kann ich, wenn ich es verschenke, auf dem Markt loswerden, wenn ich null nehme als Preis. Und diese Menge würde dann eben entsprechend, wenn das vorher hier war, das M-Max, würde die eben nach unten verschoben werden. So, und wir hätten hier ein neues M-Max. Wie schon gesagt, in einem anderen Paper haben wir es so dargestellt. Und dementsprechend verschiebt sich die Kurve so ein bisschen, also die flacht ab, das Ganze. Was ganz interessant ist, dass nur nebenbei, auf die Preissetzung hat es überhaupt keinen Einfluss. Da müsste ich jetzt allerdings ein bisschen arg weit ausholen, um das noch zu erläutern. Ich kann es vielleicht doch relativ schnell erläutern. Wenn wir uns, jetzt gehe ich noch mal ein ganzes Stück zurück. Wir hatten ja hier diese Berechnung des umsatzoptimalen Preises. Das war die Preisabsatzfunktion, die wir damals. Das war die Preisabsatzfunktion, die wir damals angenommen haben. Und wir haben hier diese Maximalnachfrage, die haben wir jetzt in der Preisabsatzfunktion im zweiten Beispiel mit drin gehabt, weil wir die absoluten Häufigkeiten da abgetragen haben und dann die Regressionsanalyse gemacht haben. Hier haben wir erst relative Häufigkeiten abgefragt, die sind in der Preisabsatzfunktion drin und haben dann gesagt, es gibt eine Maximalnachfrage N. Diese Maximalnachfrage würde hier diesem M-Max entsprechen. Das ist die Maximalnachfrage. Und was man dann sieht bei der Optimierung, das sieht man sowohl bei der linearen Preisabsatzfunktion, aber vor allem eben hier bei dieser Funktion, ist diese Maximalnachfrage taucht beim umsatzmaximierenden Preis nirgendwo auf. Also egal wie wir es drehen und wenden, der umsatzmaximierende Preis wird sich hier verändern und wo der liegt, ist nicht abhängig von dieser Maximalnachfrage. Also die hat keinen Einfluss auf den Preis. Die hat einen Einfluss auf den Umsatz und damit natürlich auf die Entscheidung, nehme ich DRM oder nehme ich DRM nicht. Aber sie hat keinen Einfluss darauf, wo dieser umsatzmaximierende Preis liegt. Insofern sind unsere Ergebnisse, die wir hier vorgestellt haben mit den umsatzmaximierenden Preisen, gültig, egal wie das aussieht mit der Piraterie. Wir können eben nur das, was weiter hinten in der Tabelle stand, da standen natürlich auch Umsatzwerte drin, die bleiben natürlich nicht so, wenn Piraterie eben entsprechend mit einbezogen wird in die Betrachtung. Ja, gut. Noch Fragen, Anmerkungen? Ja? Ja? Oh, das ist nicht gut. Wasserzeichen. Ja, da das stimmt, da kann irgendwas nicht stimmen. Da ist wahrscheinlich irgendwas verrutscht beim Übertragen von den Werten in die Tabelle. Das muss ich dann nochmal nachgucken. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber kann natürlich nicht sein, dass beim Umsatzmaximalen Preis das Ganze höher ist. Ja, guter Punkt. Ich schaue es fürs nächste Mal dann nochmal nach.